NDR Info. Themen des Tages.
Gegen russische Einschüchterung, wie Europa dagegenhalten will, eins unserer Themen, bei dem wir auf den EU-Gipfel in Kopenhagen schauen und auch nach Kiel, wo sich die Landesinnenministerin heute zu den jüngsten Drohnensichtungen geäußert hat. Thema außerdem der Abschluss der ersten Kabinettsklausur von Schwarz-Rot, der verpflichtende Start der elektronischen Patientenakte und die zeitweise Sperrung des Oktoberfestes in München wegen einer Bombendrohung. Ich bin Ulrike Heckmann. Guten Abend. Nach der Kabinettsklausur wartete auf den Bundeskanzler gleich der Anschlusstermin, der EU-Gipfel in Kopenhagen. Und da wollen wir auch zuerst hinschauen. Im Mittelpunkt sicherheitspolitische Fragen, darunter die, ob das eingefrorene russische Vermögen für die Finanzierung der militärischen Unterstützung der Ukraine genutzt werden könnte und wie die EU reagieren soll auf die militärischen Provokationen Russlands, das wiederholte Eindringen in den NATO-Luftraum mit Drohnen. Wegen mehrerer Zwischenfälle, auch über Dänemark, war der Tagungsort in eine Hochsicherheitszone verwandelt worden, mit Unterstützung mehrerer Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland.
Ich will die Gelegenheit nutzen, auch der deutschen Luftwaffe und der deutschen Marine herzlich zu danken, dass sie mit dazu beitragen, dass dieser Europäische Rat sicher stattfinden kann.
So Bundeskanzler Friedrich Merz zu Beginn des EU-Gipfels in Kopenhagen. Nicht nur die Bundeswehr, auch Soldaten aus Frankreich und Schweden haben die dänischen Gastgeber unterstützt, das Großaufgebot an Staats- und Regierungschefs sicher zu bewältigen. Die Vertreter der 27 EU-Mitgliedstaaten treffen sich heute in Kopenhagen zum EU-Gipfel. Morgen kommen dann noch die Länder dazu, die nicht Teil der Europäischen Gemeinschaft sind, wie die Türkei, Norwegen oder Albanien. Das dominierende Thema auf diesem Gipfel ist die Sicherheit der Europäischen Union. Gastgeberin Mette Frederiksen erklärte zum Auftakt, die Lage sei so gefährlich wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.
I think we are in the most difficult and dangerous situation since the end of the Second World War, not the Cold War anymore.
Das liege an der Bedrohung durch Russland, so die dänische Regierungschefin. Ihr Land wurde in den vergangenen Wochen wiederholt durch nicht genehmigte Drohnenflüge provoziert. Deren Herkunft wird noch untersucht, aber für die meisten Regierungschefs hier in Kopenhagen steckt Moskau dahinter. Die zweite Erkenntnis, die EU und damit auch die NATO sind gegen diese schnellen und günstigen Flugobjekte nicht gut gewappnet. Es gebe hier eine Lücke, die geschlossen werden muss, so der litauische Regierungschef Nauseda.
I would mention capabilities to detect and capabilities to destroy. Both have significant deficits.
Es geht um die Fähigkeit zu entdecken und zu zerstören. Bei beiden gibt es erhebliche Defizite. Die EU braucht also ein Drohnenabwehrprogramm, einen Drohnenwall, wie jetzt viele sagen. Doch wie genau dieser aussehen soll, welche bestehenden und welche neuen Bausteine es dafür braucht, das wird auf diesem 4-Stunden-Gipfel nicht im Detail besprochen werden können. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat eine einfache Lösung parat, schießt sie ab.
Shoot them down. That's all. If you have drones which does not belong to your state, shoot them down.
Neben der eigenen Sicherheit beraten die EU-Staaten auch über weitere Hilfen für die Ukraine. Das angegriffene Land braucht schätzungsweise rund 1 Milliarde Euro für seine Verteidigung pro Jahr. Dafür hat die EU-Kommission jetzt einen Plan vorgelegt, wie man der Ukraine einen Kredit zukommen lassen kann, der am Ende mit russischem Vermögen zurückgezahlt werden könnte. Dies muss allerdings noch rechtlich geprüft werden. Auch über einen Start der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine wollen die Staats- und Regierungschefs beraten. Der ukrainische Regierungschef Selenskyj wird morgen in Kopenhagen erwartet. Gegen einen EU-Beitritt legt Ungarn aber nach wie vor sein Veto ein.
Aus Kopenhagen berichtete Sabrina Fritz. Sie hat es erwähnt, die EU-Kommission schlägt vor, für den Fall, dass die USA sich zurückziehen aus der Finanzierung der Verteidigung der Ukraine, die eingefrorenen russischen Gelder zu nutzen, um die Ukraine finanziell, militärisch zu unterstützen. Nun, auch Bundeskanzler Merz unterstützt diese Idee. Ich habe Tobias Krämer, er sitzt für die SPD im EU-Parlament und ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung, gefragt, ob er das auch für den richtigen Weg hält.
Ich glaube, das ist der durchaus richtige Weg und wir haben das tatsächlich auch im Europaparlament schon etwas länger gefordert. Die Sachlage ist ja relativ klar. Wir müssen die Ukraine weiter unterstützen, weil Russland ja eben nicht nur den Krieg gegen die Ukraine führt, sondern es ja auch immer weiter versucht auszutesten, auszuweiten, zu gucken. Das sehen wir jetzt in der hybriden Kriegsführung auch in der Ostsee. Und die Frage ist, wie können wir das langfristig hinkriegen? Putin denkt nach wie vor immer wieder, morgen hören wir auf, die zu unterstützen, dass er nur ein bisschen länger gehen muss. Und deswegen müssen wir diese Kalkulation ändern und Putin zeigen, wir sind willens und in der Lage, die Ukraine auch langfristig zu unterstützen und dass es deshalb in seinem Interesse ist, endlich an den Verhandlungstisch zurückzukehren und dass wir dann endlich eine Lösung für diesen Konflikt finden müssen. Aber dazu müssen wir seine Kalkulation, dass der Westen schwach und uneins war, endlich ändern.
Dieses eingefrorene russische Vermögen zu nutzen, ist das nicht eine Rechnung mit juristischen Unbekannten? Frankreich zögert, auch Belgien, das Land fürchtet, am Ende womöglich in Regress genommen zu werden, falls Russland nach einem Ende des Krieges keine Reparationszahlungen an die Ukraine leisten müsste, mit denen man das dann gewissermaßen verrechnen könnte.
Ja, juristisch ist natürlich immer schwierig und wenn Sie 5 Juristen haben, haben Sie immer 6 juristische Meinungen dabei. Aber natürlich muss man hier ganz genau hingucken, wie das gemacht wird. Deswegen ist ja auch der Vorschlag, explizit nicht die russischen Vermögenswerte einfach zu beschlagnahmen, sondern es wird sozusagen ein Kredit gemacht, eine Vorauszahlung auf Reparationen. Und dass Russland zu Reparationen verpflichtet ist, ist eigentlich sehr, sehr weitgehend akzeptiert. Das hat auch die UNO-Generalversammlung so sehr klar dargestellt. Und insofern ist das tatsächlich ein juristisch relativ kluger Schachzug, eben dazu sagen, wir konfiszieren hier nichts, sondern wir machen eine Vorauszahlung durch Russland an die Ukraine, an die Reparationen, die Russland der Ukraine schuldet.
Falls die Ukraine tatsächlich auf diese Weise finanziell unterstützt werden sollte, dann müsste die EU sich ja erst einmal noch einigen. Wofür sollte die Ukraine das Geld denn dann nutzen?
Es muss sehr, sehr klar sein, dass das natürlich nur für die Verteidigung gegen Russland geht. Es geht hier nicht darum, dass man irgendwie querfinanziert den ukrainischen Staatshaushalt. Es geht hier darum, die Ukraine verteidigungsfähig zu machen und Putin an den Verhandlungstisch zu drängen.
Verteidigungsfähig machen, wie genau? Es gibt ja Stimmen, die sagen, die Ukraine sollte vor allem in die Drohnenverteidigung investieren. Davon würde dann auch am Ende die EU profitieren.
Das würde sie tatsächlich tun. Also da sehen wir ja auch momentan, dass oft die Ukrainer schon mehr Erfahrungen leider machen mussten, wie so Geld am effektivsten angelegt ist. Und wir sehen das jetzt selber in der Ostsee, in Dänemark, aber eben auch bei den Cyberattacken oder bei den Drohnenproblematiken, die wir selbst in Deutschland haben. Wir sind da tatsächlich noch etwas weiter hinter der Ukraine hinterher. Und da würden wir durchaus davon profitieren, wenn die Ukraine auch Teil dieses Gelds so einsetzen würde, um vor russischen Drohnenattacken sicherer zu werden. Das ist dann nämlich was, was wir im Zweifel auch nutzen könnten.
Die EU-Staaten, die beraten gerade über den Aufbau eines Drohnenwalls an der Ostflanke der NATO. Wie müsste denn so ein Drohnenschutzwall aussehen, damit er effektiven Schutz bietet?
Ja, es ist erstmal klar, das ist natürlich jetzt keine riesig hohe Mauer, sondern so ein Drohnenwall besteht aus 4 verschiedenen Komponenten. Das ist einerseits Aufklärung, dass man überhaupt weiß, die Drohnen sind da. Das heißt, wir brauchen wirklich vernünftige Radargeräte da. Dann gibt es, da braucht man natürlich Drohnen, die das dann auch mitverfolgen können, die selber schauen, wie die Lage ist. Und am Ende eben auch die Fähigkeit, Drohnen möglichst ohne Kollateralschäden, also ohne, dass die irgendwie explodieren oder sowas, zum Beispiel durch Störsender etc. runterzuholen. Aber ich glaube, hier ist es eben auch nochmal ganz wichtig zu betonen, was für eine Eskalation das auf russischer Seite ist. Die Tatsache, dass sie den Luftraum, den europäischen Luftraum eindringen, ist nichts ganz Neues. Ich war früher Baltikumsreferent im Auswärtigen Amt, bevor ich gewählt wurde. Das sehen wir schon seit Jahren. Aber die Art und Weise, wie Russland hier provoziert, ist schon was Neues. Und deswegen ist es jetzt wichtig, kühlen Kopf behalten, besonnen handeln, aber eben auch entschlossen handeln. Und da ist, glaube ich, der Drohnenwall eine sehr, sehr gute Reaktion darauf, dass wir eben klar sagen, wir wollen hier nicht eskalieren, aber wir zeigen Putin ein klares Stoppschild.
Sagt der EU-Abgeordnete und SPD-Politiker Tobias Krämer, Mitglied in den Ausschüssen für Auswärtiges und Sicherheit und Verteidigung. Haben Drohnen gezielt kritische Infrastruktur in Schleswig-Holstein ausgespäht? Sie waren am vergangenen Donnerstagabend an mehreren Orten im Land gesichtet worden und die Behörden prüfen den Verdacht auf Spionage und Sabotage, heißt es. Heute hat sich die schleswig-holsteinische Innenministerin dazu im Kieler Landtag geäußert. Von dort Stefan Bühnke.
Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütelin Waag erneuerte vor den Abgeordneten des Landtages in Kiel ihre Aussage, dass es in der vergangenen Woche zu mutmaßlichen Drohnensichtungen im Norden gekommen ist. Aus Polizeimeldungen von Donnerstag Donnerstagabend und der Nacht zu Freitag geht hervor, dass im Raum Dithmarschen, im Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie über Kiel drohnenartige Fluggeräte unter anderem über kritischer Infrastruktur und über militärischen Einrichtungen, unter anderem bei der Marine, gesichtet und gemeldet wurden. Diese Polizeimeldungen fußen teilweise auf Augenzeugenberichten. Innenministerin Sütterlin-Waag.
Bei den vermeintlich gesichteten Drohnen handelte es sich um Objekte verschiedener Art und Größe. Die Landespolizei war vor Ort und hat diese Sichtungen aufgenommen, die zurzeit vom Landeskriminalamt ausgewertet werden. Eine ganze Reihe dieser Meldungen konnte bereits aufgeklärt und als illegale Drohnenüberflüge ausgeschlossen werden. Dazu gehören zum Beispiel Flugzeuge, Hubschrauber und auch legale Drohnen.
Trotzdem müsse man derzeit davon ausgehen, dass in der vergangenen Woche auch illegale Drohnen über Schleswig-Holstein geflogen sind, sagte die Innenministerin, auch große. Die Ermittlungen dazu liefen noch. Bereits im August vergangenen Jahres war es in Schleswig-Holstein zu Drohnensichtungen über kritische Infrastruktur gekommen. Man nehme die Situation ernst, so die Ministerin. Aber
die Sicherheitslage ist zumindest unverändert seit der Situation im August 24. Wir können also nicht von einer veränderten, möglicherweise oder wie man sich das vorstellen könnte, sogar sich verschärfenden Sicherheitslage reden, hier in Schleswig-Holstein, ich sage das ganz deutlich.
Und dennoch bereite man sich intensiv auf eine Bedrohung durch Drohnen vor, erläuterte die Ministerin.
Die Landespolizei Schleswig-Holstein hat bereits im Laufe des Jahres 2024 Geräte zur Drohnenabwehr beschafft. Für das Jahr 2025 wurden weitere Haushaltsmittel für die Beschaffung von Drohnendetektions- und Abwehrtechnik veranschlagt. Für diesen Zweck sind auch neue Stellen für die Landespolizei und auch für den Verfassungsschutz geschaffen worden. Auf dieser Grundlage hat die Landespolizei bereits ein Drohnenkonzept erstellt, das verschiedene Szenarien in den Blick nimmt. Detektieren, verifizieren und intervenieren.
Etwas ratlos zeigte sich nach der Sitzung im Schleswig-Holsteinischen Landtag der Abgeordnete Niklas Dürbruck von der SPD-Opposition. Man wisse immer noch nicht genau, was da in der vergangenen Woche am Himmel über Schleswig-Holstein passiert sei. Er fordert nun:
Ich erwarte, dass man die Beschaffung, die man schon gestartet hat für Drohnenabwehrtechnik, uns gegenüber als Parlament schnellstmöglich transparent macht. Was können wir noch nicht und wo hat man eventuell noch Verbesserungsbedarf? Und zum anderen müssen Bund und Länder, und da ist die Landesregierung natürlich Teil davon, sich schnellstens zusammensetzen und nicht in dem Tempo, das man üblicherweise bei solchen Vorgängen hat, um zu klären, wer künftig bei der Drohnenabwehr für was zuständig ist.
Denn so eine Situation dürfe sich nicht wiederholen, meinte der Oppositionspolitiker.
Zweiter Bericht aus Kiel. Deutschland soll moderner werden und die Wirtschaft wieder anspringen. Darauf hat sich die schwarz-rote Bundesregierung bei ihrer ersten Kabinettsklausur in der Villa Borsig eingeschworen und eine Modernisierungsagenda verabschiedet. Sie gilt als eine Art Gesellenstück des neuen Ministers für Digitales und Staatsmodernisierung, Carsten Wildberger von der CDU. Sie enthält 80 konkrete Maßnahmen, mit denen Staat und Verwaltung effizienter, digitaler und bürgernäher werden sollen. Aus Berlin, Christina Nagel.
Der Herbst, das zeigt ein Blick aus dem Fenster der Villa Borsig in den Park, der ist schon da. Die Reformen aber lassen noch auf sich warten. Kanzler Friedrich Merz ist in diesen Tagen deshalb vor allem eines wichtig: Zuversicht zu verbreiten.
Wir sind am Anfang, wir sind jetzt gerade mal knapp 5 Monate im Amt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten, auch in den Jahren, in denen für die wir gewählt sind, jetzt wirklich gute Entscheidungen treffen, dass wir das Land wieder nach vorn bringen.
Es habe in den vergangenen 1,5 Tagen intensive Beratungen gegeben, in kollegialer, vertrauensvoller und offener Atmosphäre und auch konkrete Beschlüsse. Die Hightech-Agenda hat das Kabinett auf den Weg gebracht und die Modernisierungsagenda. Was abstrakt und sperrig klingt, soll helfen, Deutschland digitaler zu machen, zukunftsfähiger und vor allem unbürokratischer. Das Auto oder Motorrad digital zuzulassen soll bald kein Problem mehr sein. Visa sollen auf elektronischem Wege vergeben, Beitragspflichten und Vorschriften abgebaut werden. Es gehe, betont Finanzminister Lars Klingbeil, um mehr als konkrete Einzelmaßnahmen.
Es geht da um eine Haltung. Es geht um eine Haltung, die man am ganzen Tisch gespürt hat, dass wir unser Land einfacher machen wollen, dass wir es Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern leichter machen wollen, in diesem Land beispielsweise ein Unternehmen zu gründen, einen Verein zu führen, ein Haus zu bauen. Vieles davon macht ja gar keinen Spaß mehr.
Die Stimmung drehen, für Aufbruch sorgen, das hat sich die Bundesregierung vorgenommen. Statt ständig nur darüber zu reden, wo es überall ruckelt, will man für einen Ruck sorgen, der durch Deutschland geht. Aus Sicht des Finanzministers ist es deshalb wichtig, dass die Gelder aus den schuldenfinanzierten Sondertöpfen jetzt schnell in konkrete Projekte fließen.
Dass wir merken, dass sowohl das Wachstum vorankommt, dass die Gerechtigkeit vorankommt und dass die Bürgerinnen und Bürger aber auch durch die Rekordinvestitionen merken, es verändert sich etwas in diesem Land.
Der Hauptgegner heiße Status Quo und dem sagt die Bundesregierung einmal mehr den Kampf an. In den kommenden 2 Wochen sollen weitere wichtige Projekte auf den Gesetzgebungsweg gebracht werden, darunter auch eine Änderung des Bundespolizeigesetzes und des Luftsicherheitsgesetzes. Innenminister Alexander Dobrindt will damit die Grundlagen schaffen für einen besseren Schutz vor Drohnen.
Jetzt geht es darum, dass wir Antworten auf diese hybride Bedrohung neu finden. Und deswegen geht es um Aufspüren, Abwehren und Abfangen von Drohnen. Aufspüren, Abwehren und Abfangen beinhaltet natürlich auch Abschießen.
Tempo will die Bundesregierung machen, denn allen ist klar, die Stimmung im Land wird sich nur dann bessern, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sich etwas bewegt und nicht einfach nur der Herbst in den Winter übergeht.
Dazu auch der Kommentar von unserem Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte.
NDR Info. Die Meinung.
Jetzt soll's also rucken statt rumpeln. In der Koalition und im Land. Ruckrede reloaded. Erinnert sich noch wer? Bundespräsident Roman Herzog und seine wunderbare Ruckrede. Die ist jetzt 28 Jahre alt, aber tatsächlich ist jeder Satz von damals aktueller denn je. Merz will es jetzt also auch rucken lassen. Ein bisschen jedenfalls. Nicht schon heute, sondern am kommenden Freitag, am Tag der deutschen Einheit. Da will Merz per Rede nachholen, was er auch heute hier nach der Klausur wieder nicht hinbekam, erklären, was ist, vermitteln, was muss, sagen, dass niemand Angst, aber alle Mut haben sollten, sich und das Land zu verändern. Wer Gutes bewahren will und wie der Kanzler glaubt, er sei konservativ, der sollte mit Mut Lust auf Veränderung vermitteln. Beharren und mies machen können andere, vor allem vom rechten Rand, sehr viel besser. Und der Schritt vom Ideologisieren bis zum Idiotisieren jeder winzigen Reform im Land ist klein. Schlechte Laune jedenfalls haben wir hier schon genug. In der Koalition, aber eben auch im ganzen Land, sagt der SPD-Vizekanzler Klingbeil und klingt am Ende dieser zweitägigen Klausur mehr nach Kanzler als Merz selbst. Der trug nach der Kabinettsklausur wie ein grauer Buchhalter vor, was sein Kabinett will, wollte, sollte, müsste und wohl auch bald machen werde. Bis hierhin und so weiter. Wir schaffen das, hatten wir schon mal. Wir machen das jetzt zusammen noch nicht. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen, hat Herzog das damals genannt. Der kam dann übrigens mit Verspätung. Der Agenda-Kanzler Schröder hat ihn geliefert. Mit reichlich Mut, mit Fehlern, aber mit Überzeugung und vorneweg. Jetzt also Ruckrede, die zweite. Wir dürfen gespannt sein, aber sollten uns trotzdem nicht zurücklehnen und gucken, ob die da oben liefern. Der Staat ist kein Lieferservice, wir alle sind gefragt. Der Verteidigungsminister Pistorius hat übrigens gerade die Veränderungsmüdigkeit im Land beklagt. Zu Recht. Erst Corona, dann Krieg, dann Wirtschaftsflaute, dann Ampelgehampel samt Neuwahlen. Und genau deshalb gilt umso mehr, was dieser Roman Herzog uns Deutschen damals zurief. Angst führt zu einem Reflex, alles Bestehende erhalten zu wollen, koste es, was es wolle. Eine von Ängsten erfüllte Gesellschaft werde unfähig zu Reformen und damit zur Gestaltung der Zukunft. Klingt nach uns im Jahr 2025, hat er aber schon 1997 formuliert. Herzogs Rede von damals, heute würde sie wohl viral gehen. Ob Merz das jetzt hinkriegt? Wäre schon gut fürs Land, wenn aus dem Ruckeln der Kleinkrämer endlich wieder ein Ruck für Deutschland würde. Viel Zeit bleibt jedenfalls nicht mehr. Am Freitag hat Friedrich Merz das Wort: Lass rucken, Kanzler.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Damit zum Themenwechsel. Bisher war die Nutzung freiwillig, doch seit heute müssen Arztpraxen die elektronische Patientenakte, kurz EPA, nutzen. Jedenfalls gilt das für gesetzlich Versicherte. Für Privatpatienten läuft das noch nicht automatisch. Doch auch ohne die Privaten beginnt damit die Bewährungsprobe für das größte Digitalprojekt des Gesundheitswesens. Eva Ellermann im Hauptstadtstudio hat das Ganze im Blick und ich habe sie zunächst gefragt, was eigentlich das Ziel der elektronischen Patientenakte ist.
Naja, die soll endlich das Ende von Papierkram und Zettelwirtschaft in den Arztpraxen einläuten und vor allen Dingen die behandelnden Ärzte und Kliniken besser vernetzen unnötige Arztbesuche für uns Patientinnen und Patienten sollen vermieden werden, sowas wie Doppeluntersuchungen oder Mehrfachuntersuchungstermine. Aber es soll eben auch darum gehen, dass eben Medikamentenverschreibungen besser abgestimmt werden. Oft ist es nämlich so, dass Medikamente gar nicht so gut zusammenpassen. Und da ist es wichtig, dass ein behandelnder Arzt weiß, was sein Kollege oder seine Kollegin eben schon verordnet hat. Und es wird auch die gesamte Krankengeschichte am Ende und der Behandlungsverlauf dokumentiert. Das heißt, wenn ich den Arzt wechsle oder wenn ich umziehen muss, dann muss ich nicht wieder beim nächsten Arzt alles von vorne erzählen. Das natürlich alles in die Zukunft geblickt. Die zurückliegenden Befunde, die tauchen jetzt erstmal nicht in der elektronischen Patientenakte auf.
Warum sind eigentlich Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, diese elektronische Patientenakte zu nutzen, also mit Daten zu füttern, wenn man es so formulieren will? Versicherte sind es ja nicht. Sie können der Nutzung über ihre Kassen widersprechen.
Ja, das können die Versicherten. Die Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, weil eben die Vorteile so groß sind einer besseren Vernetzung. Und das streitet auch niemand in der Ärzteschaft ab. Bei den Versicherten ist es so, wir konnten im Prinzip vor einem Jahr widersprechen, wenn wir keine elektronische Patientenakte haben wollten. Aber die allermeisten gesetzlich Versicherten machen mit, 70 von 74 Millionen nämlich. Und für die Patientinnen und Patienten ändert sich auch erstmal nichts. Sie müssen eigentlich gar nichts machen mit ihrer EPA, ihrer elektronischen Patientenakte. Aber sie können es. Und für die Arztpraxen ist es ab heute anders. Pilotphase ist vorbei, jetzt ist es Pflicht. Aber rund 2/3 der Praxen sind auch schon dabei. Und dazu kommen Apotheken und Kliniken. Da dauert es noch ein bisschen. Aber ab 2026 soll das auch bei denen laufen.
Es gibt ja auch Kritik an der elektronischen Patientenakte. Welche?
Ja, da haben wir zum Beispiel zum Start der Pilotphase Kritik vom Chaos Computer Club gehört. Der hatte gesagt, dass die sensiblen Gesundheitsdaten nicht sicher seien gegen Hackerangriffe, hatten auch aufmerksam gemacht auf mögliche Schwachstellen. Inzwischen sagt das Bundesgesundheitsministerium, diese Schwachstellen, diese möglichen, wurden behoben und verweist nochmal darauf, dass die Daten ja auch auf Servern in Deutschland gespeichert werden. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass jeder und jede Versicherte die eigenen Daten weiter kontrollieren und im Griff haben kann.
Welche Daten kommen überhaupt rein und wie kann ich steuern, wer was einsehen darf?
Also grundsätzlich sollen eben alle behandelnden Ärzte für 90 Tage ihre Befunde, ihre Behandlungspläne, Röntgenbilder oder Ähnliches in die elektronische Patientenakte einpflegen. Und natürlich ganz wichtig, die Medikamentenverschreibungen. Viele von den Patientinnen und Patienten kennen ja schon das E-Rezept, das auf der Versichertenkarte gespeichert wird. Diese Informationen, die kommen dann auch in die EPA. Aber das alles soll eben nicht bei Ärzten nochmal Rückfragen untereinander ersetzen oder natürlich auch keine Anamnese. Aber die Ärzte und Ärztinnen können eben auf einen schnellen Blick schon mal sehen, was passiert ist. Und Patientinnen und Patienten können in jedem Arztgespräch, bei jedem Arztkontakt widersprechen und sagen, das jetzt, was wir heute besprochen haben, aber bitte nicht in meine elektronische Akte. Das ist wahrscheinlich der unkomplizierteste Weg für alle.
Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann. Auf den Theresienwiesen in München blieb es heute tagsüber ungewohnt still. Wegen einer Bombendrohung blieb das Oktoberfest geschlossen. In diesen Minuten darf der Betrieb dort wieder starten. Es gab Entwarnung, berichtet Sandra Demmelhuber.
Es war eine Zitterpartie. Kurz vor 16 Uhr kündigte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter an, dass die Wiesen doch wieder geöffnet wird.
Die Polizei hat mich gerade informiert, dass es aus deren Sicht unbedenklich ist, wenn die Wiesen fortgesetzt wird. Deswegen wird das Festgelände ab 17.30 Uhr wieder für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet.
Zuvor sorgten Explosionen und Brände für ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Die Polizei München geht nach aktuellen Ermittlungen davon aus, dass ein Familienstreit das Motiv für den Großbrand im Münchner Norden sein könnte. Das Gebäude sei vorsätzlich in Brand gesteckt worden. Außerdem sollen sich darin Sprengfallen befunden haben. Dazu Franziskus Bronhuber von der Feuerwehr München.
Gegen 4.45 Uhr wurde die Feuerwehr München zu einem Zimmerbrand in die Lerchenau alarmiert. Als wir dann vor Ort ankamen, waren wir mit 3 Einsatzstellen konfrontiert. Es brannten zeitgleich noch 2 Pkw und an einer anderen Stelle noch ein Kleintransporter. Und ein Einfamilienhaus stand zu dem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.
Auch die Anwohnerin Theresa Steck hat den Großeinsatz aus nächster Nähe erlebt.
Es ist schon ein bisschen gruselig, wie morgens, wenn man Fenster aufmacht und dann stehen auf einmal mit Maschinengewehr und voller Montur die Polizisten da mit der kleinen Tochter und dem Sohn eben. Ängstlich war man da schon.
Als tatverdächtig gilt ein Deutscher aus Starnberg. Er wurde verletzt an einem nahegelegenen See entdeckt und verstarb später. Ihm soll auch der ausgebrannte Kleintransporter gehört haben. Rund um das Haus hat die Polizei zwei Schwerverletzte gefunden, nämlich die Mutter und die 21-jährige Tochter des Tatverdächtigen. Die Starnberger Wohnung des mutmaßlichen Brandstifters wurde durchsucht. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter teilte am Vormittag mit, dass eine Bombendrohung gegen das Oktoberfest mit dem Fall im Münchner Norden in Verbindung stehe. Deshalb wurde das größte Volksfest der Welt geschlossen.
Inzwischen hat die Münchner Polizei einen zweiten Toten entdeckt und es wurden weitere Details bekannt zu dem mutmaßlichen 57-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittler gehen bei ihm von einem Suizid aus. Nach Polizeiangaben war der Mann bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten, war bislang ein, wie es wörtlich hieß, unbeschriebenes Blatt. Das waren die Themen des Tages heute und Sie finden die Sendung wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek.